Jetzt hat man die Ahnentafel untersucht, der Kenner. Man hat festgestellt, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit meine Urahnen schon Kämmerer waren bei dem Herzog Widukind. Und ich konnte den Nazis deshalb sagen, meine Ahnentafel ist besser als die eure.
Heinrich Kemmner kommt am 19. Juni 1903 in Dünne im Kreis Herford auf einem alten Bauernhof zur Welt. Noch weiß keiner, wie sich das Leben des kleinen Heinrich einmal entwickeln wird. Pass auf, dass aus dir nicht mal ein Räuberhauptmann wird, mahnt die Mutter, und sie meint das durchaus ernst. Denn von den 5 Kemmner-Kindern ist Heinrich das Schwierigste. Dass er kein Räuberhauptmann geworden ist, sondern Pfarrer und Gründer und Leiter des Krielinger Glaubenszentrums, das hat mehrere Gründe. Etwa die frühe Begegnung mit den Geschichten der Bibel.
Da denke ich besonders an meine Oma, an meine Großmutter, die schon, als ich noch kaum gehen konnte, mir die biblischen Geschichten so erzählt hat, dass sie mir ins Herz gingen, dass ich sie nicht vergessen konnte. Und wenn ich artig war, durfte ich morgens zu ihr ins Bett kriechen, dann lag ich da wie ein Mops im Stroh und ich erinnere mich, dass sie an einem Morgen mir mal die Geschichte von dem brennenden Dornbusch bei Mose erzählt. Ich habe das mit dem Herzen aufgenommen, als ich nachmittags die Kühe hüten musste. Dann war da auch ein Dornbusch, Geografie kannte ich nicht. Und so bildete ich mir ein, das müsste vielleicht der Dornbusch gewesen sein. Und dann habe ich stundenlang vor diesem Dornbusch gestanden und habe gebetet, lieber Herrgott, lass den Busch doch auch mal brennen. Ich möchte deine Stimme auch hören. Ich möchte wissen, dass du bist. Es war in meinem Herzen ein Suchen und dies Suchen hat Gott erhört. Nicht in dem chronologischen Augenblick, aber wohl in dem Kairos, in dem Gottes Uhr läuft, als die Erweckung in meinem Heimatdorf kam und Christus Herr meines Lebens wurde. Also ohne meine Oma kann ich mir mein Leben nicht denken. Und deshalb hier an meinem Hause hat ein Künstler dieses Motiv vom brennenden Busch hier eingemeißelt. Und es ist eigentlich der Anstoß geworden. Gott hat dies Gebet nach meiner Meinung in meinem Leben erhört.
Eine noch wichtigere Rolle spielen die Eltern.
Dann zweitens kann ich mein Leben mir nicht denken ohne meine Mutter und ohne meinen Vater. Beide waren Christen und lebten Christus vorbildlich. Meine Mutter, die versuchte mich mit allen Mitteln doch zu Christus hinzubringen, aber die Anstöße in die andere Richtung, vor allen Dingen mein Verstand, hatte immer Ausreden, als ich Schopenhauer gelesen hatte und auch Nietzsche und auch die Da Vinci Theorie, da mir wie Butter einging, da kamen Auseinandersetzungen, die mich in die Anfechtung brachten mit dem Glauben. Ich verlor den Kinderglauben und meine Mutter, die hat dann alles getan, um mich zu erleiden. Und das ist eigentlich in meinem Leben immer der Vorwurf, den ich mir heute noch mache, nach 30 oder über 30 Jahren Pfarramt und nach 20 Jahren hier im Krelingen, den Vorwurf, dass wir den Unglauben nicht genügend erleiden. Wir müssen den Unglauben erleiden. Wir sollten nicht gleich auf die Palme hauen, auf die Pauke hauen und unsere Argumente vorbringen, sondern wir sollten vom anderen her ihn besser verstehen, als er sich verstehen kann. Das danke ich meiner Mutter. Wenn ich auf die Frommen schimpfte, auf die Pietistenwalzer, wenn ich sagte, wenn ich die langen Gesichter sehe, der Pietisten und der frommen Mutter, dann kannst du von mir nicht verlangen, dass ich das eintausche, nicht wahr, gegen ein Leben, das mir natürlicher und echter scheint. Meine Mutter hat das zum Gebet gemacht und sie wurde Weckuhr. Ich wusste, meine Mutter lebte echt und diese Unruhe, die ist es gewesen, dass die Lampe nicht erloschen, sondern dass das erweckliche Leben mir geschenkt wurde, als in meinem Heimatdorf eine Erweckung ausbrach, wo viele, viele junge Leute damals ihre Jugendsünden verloren, auch unser Pastor zum Glauben kam und wir die schönste Zeit des Lebens erlebten, wenn Gottes Winde wehen vom Thron der Herrlichkeit. Wir haben das erlebt, erfahren und die Kraft auch gefunden der Nachfolge.
Zunächst aber verschließt sich Heinrich der christlichen Botschaft. Er hält's mit dem Motto von Nietzsche, die Erlösten müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. In dieser Zeit erkrankt Heinrichs Mutter schwer. Der Vater ist Soldat im Ersten Weltkrieg. Heinrich muss pflügen, säen, mit den Oldenburger Pferden arbeiten. Zur Schule geht er selten. Das Leiden der Mutter bedrückt ihn zunehmend.
Und dann habe ich gebetet, Herr, wenn du mir die Mutter lässt, dann will ich Pfarrer werden. Und innerhalb 3 Tagen hat meine Mutter, sie wog nur gut 80 Pfund, fing sie an zu essen, zu trinken. Der Arzt Dr. Wolters aus Herford holte sie, der sie behandelte, und die Metastasen waren schon da, alles das. Und dann kam er kreideweiß zurück mit meiner Mutter und sagte, auf ein Röntgenbild ist nichts mehr, ich habe keine Erklärung. Meine Mutter hat noch 34 Jahre gelebt. Und diese Unruhe ist eigentlich, hat mich nicht zum Glauben geführt, dies Wunder der Genesung. Aber es hat mir den Glauben erleichtert. Ich konnte leichter glauben, weil ich selber erfuhr, Gott tut Wunder. Wir müssen Gott Gott sein lassen. Er kann auch die Naturgesetze, wie er will. Er hat sie geschaffen, er kann sie auch aufheben.
Einen weiteren, vielleicht den entscheidenden Anstoß zum Glauben, bekommt Heinrich durch einen Freund namens Richard, der sein Leben Jesus anvertraut, als es im Dorf zu einem geistlichen Aufbruch kommt.
Nämlich, mein Freund ermahnte mich und sagte, Heinrich, wir suchen die Wirklichkeitsdeutung falsch. Du mit deinem Wissen und mit deinem Intellekt, mit den Thesen, die du hast von Nietzsche und von Darwin und anderen Leuten, nicht wahr, die stimmen im Letzten nicht, sondern wir haben in Christus, da sind wir befreit zu der Freiheit von uns selbst. Wir schleppen uns nicht mehr mit. Wir finden Geborgenheit, Freudigkeit und Heimat und Kindesrecht bei ihm. Er hat mir das immer wieder gesagt und eines Tages kriegte er einen Blutsturz. Er hatte eine schwache Lunge und ich war beim Sterben bei ihm. Und da brannte das Wort von ihm bei mir so im Herzen, dass ich im Sterben fragte, Richard, ist Christus die Wirklichkeit oder nicht, wenn du jetzt stirbst? Und da legte er die Hände sterbend zusammen, schaute mich an und betete, ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Er schaute mich noch einmal an und dieser Blick, der ging mir durch und durch. Da war etwas gebrochen. Ich bin zu Hause in den Rübenkeller gegangen, nicht ins Bett nach oben in mein Himmelbett, sondern habe mich auf die Rüben geworfen und geschrien, Herr, wenn du da bist, zerbrich mir alles, aber hilf, dass ich so unter dem offenen Himmel sterben kann, wie der Richard eben, dass ich die Gewissheit bekomme. Ich meine, dies Gebet hätte Gott erhört.
Nicht nur Heinrich Kemner kommt zum Glauben in dieser Zeit. Viele Jugendliche im Dorf werden erfasst vom Evangelium, kommen zusammen zum Bibellesen, zum Gebet, werden missionarisch aktiv.
Unser Pastor kam dann auch zu den Bibelstunden und er hat mir dann gesagt, später Heinrich, früher war ich rechtgläubig, bei euch bin ich rechtgläubig geworden.
Heinrich Kemner ist bereit, geistlicher zu werden. Wie soll er das aber ohne Abitur? Der Pastor rät ihm, betend abzuwarten, dass Gott eine Tür öffnet.
Und dann habe ich die Höhere Lehranstalt für praktische Landwirte besucht, habe das Staatsexamen für Landwirte gemacht. Ja, dann hatte ich auch Angst. Auf den großen Höfen wurde man so im heiratsfähigen Alter quasi verkauft. Der Jüngste erbte den Hof, ich war der Älteste. Und dann kamen eines Tages so die Verwandten und der Heiratsvermittler. Und dann wurde überlegt, da im Nachbardorf, da ist die Luise Meier. Die hat zwar ein Holzbein, aber so und so viel 1000 Taler und der Hof ist so groß. Und dann kam die und dann durfte man ihr einen Kuss geben. Und dann wurde man so verkauft, so ging das weithin auf den Höfen. Und ich dachte, das mache ich nicht, meine Frau wähle ich selbst.
In Turow in Pommern wird für ein altes Rittergut ein Gutsinspektor gesucht. Heinrich erfährt davon, bewirbt sich, wird angenommen und schon bald darauf zum Oberinspektor befördert.
Und dann entdeckte ich etwas Schlimmes mit meinen erweckten Herzen. Ich wusste nicht, dass es sowas gab. Nachts waren immer in den Ställen Licht und ich fragte den Nachtwächter, was ist denn da los? Warum machen die nachts Licht? Und da kam ich dahinter, dass die Knechte sich mit Schweinen und Pferden abgaben. Und das hat mich tief erschüttert.
Hier hilft kein Kraut noch Pflaster, hier ist Sodom und Gomorra, sagt sich Heinrich Kemner und beginnt, Bibelstunden anzubieten, zusammen mit einem anderen gläubigen jungen Mann.
Und dann kam eine Erweckung auf dem Gut und die Menschen kamen zur Bekehrung, eine Veränderung. Diese Erweckung ist bis heute zum Teil geblieben.
Wenn du Gott versprochen hast, Pfarrer zu werden, dann solltest du dieses Versprechen auch halten. Der junge Mann, der Heinrich Kemner bei den Bibelstunden unterstützt, trifft den rührigen Oberinspektor tief ins Gewissen, als er diese Mahnung offen ausspricht. Heinrich Kemner kündigt seine glänzende Stellung. Niemand versteht diesen Schritt, weder die Gutsherrin noch seine Eltern. Auch ein junges, ungläubiges Mädchen, in das sich Heinrich Kemner mittlerweile verliebt hat, kann diese Entscheidung nicht begreifen. Heinrich Kemner wechselt an eine Privatschule in Hannover, holt in kürzester Zeit sein Abitur nach. Die Verbindung zur Freundin erhält er aufrecht. Er hofft, sie zum Glauben führen zu können.
Als ich Abitur machte, kriegte das Mädchen eine Gehirnentzündung. Sie hat noch Seelsorge gehabt und sie starb. Und dann war mein Traum, mein Jugendtraum, zerbrochen.
Heinrich Kemner ist tief getroffen. Er stürzt sich in die Arbeit, büffelt Tag und Nacht, ist nervlich am Ende. Dann schließlich fängt er sich und macht sein Abitur mit guten Noten. Er studiert 6 Semester Theologie, die restlichen Semester werden ihm vom Oberkirchenrat erlassen. Weil Heinrich Kemner nicht bereit ist, sich den hitlerfreundlichen deutschen Christen anzuschließen, wird er zunächst fristlos aus dem Kirchendienst entlassen, arbeitet eine Zeit lang als Landwirt auf dem Hof der Eltern. Dann gewinnt die Bekenntnisfront in der Kirche Einfluss. Kemner schließt sich dieser Bewegung an. Er wird wieder tätig für die Kirche und geht als Vikar nach Witten. Er lernt seine mit gut beurteilte Examenspredigt auswendig und trägt sie beim Antritt vor, erntet Beifall. Da zieht ihn ein Mann zur Seite, der ihm etwas Entscheidendes sagen wird. Der bekannte Seelsorger Johannes Busch.
Und dann sagt Johannes Busch, du, wir wollen einen Spaziergang machen. Unterwegs fasst er mich an Westenknopf und sagte, du, glaubst du, dass ich dich lieb habe? Ich sag, ja, von dir glaube ich's. Dann sagt er, du, die Predigt war vorbei. So kannst du nicht predigen. So kommst du auch nicht hin. Denn du hast dich selber mitgeschleppt. Hast du die Knie gebeugt, bevor du auf die Kanzel gekommen bist? Nein. Ja, warum nicht? Ach, der Küster kam gerade rein. Ach, da hast du dich geschämt. Ja, habe ich wohl. Ja, und dann gehst du auf die Kanzel und willst Jesus bezeugen, nicht mit theologisch klugen Worten, und hast nicht mal die Einfalt der Hingabe. So geht es nicht. Du, gehst die nächste Woche, kommst du mit mir mit, dann machen wir Krankenbesuche. Ich will dir helfen, dass du aus diesem Sog herauskommst. Deshalb danke ich ihm Seelsorge. Das war Johannes Busch. Er sprach mich echt an, mein Fehler, er wurde Korrektur.
Heinrich Kemner legt in Bethel vor einer Prüfungskommission der Bekenntnisfront sein 2. Examen ab. Ein Jahr ist er Hilfsgeistlicher in Gifhorn und wechselt dann als Pfarrer nach Ahlden. Weil er den persönlichen Glauben an Jesus predigt, wird er immer wieder angefeindet. In der Kirche selbst, aber auch den Nationalsozialisten ist der unbequeme Kemner mehr und mehr ein Dorn im Auge.
Im Jahre 1942 wurde ich überfallen, hier im Düsseldorfer Wald, gar nicht weit von hier, von der SS-Gendarmerie. Mir wurde der Schädel eingeschlagen und ich wurde in den Wald geführt, musste niederknien. Und im Augenblick, wo man mich erschießen wollte, einer stand Posten von den Gendarmen. Da schlug ich die Pistole zur Seite. Es kam ein Kampf auf Leben und Tod. Die Kugel ging hinter meinen Kopf her, aber er nahm die Pistole und schlug mir die Schädeldecke ein. Und ich wurde dann blutüberströmt, hatte ich ihm auch ein paar versetzt, Schläge, Bauchschläge, auch ein paar Zähne flogen. Und war es durch Gottes Gnade gelungen, dass ich am Ende oben lag und bin dann zu dem Pfarrer in Düsseldorf, mich geirrt, blutüberströmt, da angekommen und habe 5 Wochen, mehr 6 Wochen zwischen Leben und Tod gelegen.
Die SS versucht zunächst den Eindruck zu erwecken, Heinrich Kemmner habe die SS-Gendarmen überfallen. Diese offensichtliche Unwahrheit verfängt jedoch nicht. Dennoch, der Erweckungsprediger Kemmner steht auf der Abschussliste. Er weiß zu viel. Er wird versetzt nach Firne in Belgien in eine Strafkompanie.
Ich musste dort Schweinestall schrubben, Klo sauber machen, die niedrigsten Dienste tun und habe dort dann die Härte der Verfolgung erlebt, was Menschen einen antun können. Ich habe dann dort harte Ecken erlebt, die bis an die Nieren gingen. Aber auch in Firne, die katholische Bevölkerung hatte das gemerkt, dass ich um meines Glaubens willen litt. Ich hatte oft Kuchen in meinem Schweinestall stehen oder auch eine Flasche Likör. Die Leute brachten mir das. Und es war eine stillschweigende Vereinbarung. Dieser, der ist Pastor, der leidet für seinen Glauben. Er wird beschossen von allen. Und ich habe die Jahre beten, Glauben durchstanden. Kameraden standen zu mir. Ich habe die Bibelstunden im Schweinestall gehalten.
Ein General, der von Kemmners Situation erfährt, vertraut ihm während des Zweiten Weltkriegs die Seelsorge bei einer Volksgrenadierdivision an.
Und ich bin dann dort bei den sterbenden Kameraden bei Avranches, wenn mein Leben ein Segen war, war das bestimmt der größte Segen, wo ich sterbend ihre Beichten hören konnte, ihre Hurereien, ihre Saufereien und was da alles gebeichtet wird, wie der Schächer unterm Kreuz, aber auch erleben durfte, wie sie unter einem offenen Himmel starben. Nicht. Und da erleben durfte, dass heute der Gnade, dass heute das in Christus in jeder Sekunde da ist. Und wo Kierkegaard recht hat, die einzige Neuigkeit des Erdentages ist der Ewigkeit Anfang in Jesus Christus. Alles andere ist Scheibenhonig.
Wie durch ein Wunder kommt Heinrich Kemmner aus dem Krieg zurück. Er ist nur noch Haut und Knochen. Selbst seine Frau Gretel, mit der er seit 1938 verheiratet ist, erkennt ihn kaum und muss ihn fragen, bist du's oder bist du's nicht, ehe sie ihn in die Arme schließen kann. Die Jahre, die Gott ihm nach seiner Heimkehr aus dem Krieg noch schenkt, will er Gott widmen, an vorderster Front.
Und zwar nicht kirchenpolitisch, weil ich Nazi verfolgt bin, die Treppe rauffallen, durch irgendeinen Titel oder durch irgendwelche Würden, sondern an der echten Front, an der geistigen Front. Ich habe mit der Jugend versucht zu sammeln. Wir sind angefangen mit Jugendstunden. Es kam Erweckung, Bekehrung unter der Jugend. Ich habe in den Wirtshäusern geredet, stammt der Mensch vom Affen ab? Oder so Themen, wo alles kommen musste. Und dann in Frage und Antwort auf das Entscheidende eingegangen. Sünde, Schuld, Vergebung. Und es kamen junge Menschen immer mehr zum Glauben. Wir fingen den Jugendtag an mit 300, 500, dann 1000, 5000, 10.000 oder jetzt 13.000, 15.000 Gottbeglaubigte.
32 Jahre lang ist Heinrich Kemmner Pfarrer in Ahlden. Bei einem Autounfall trägt er schwere Beinverletzungen davon und tritt danach als Pfarrer in den Ruhestand. Kemmner wäre nicht Kemmner, wenn er sich nun auf den Altersruhesitz zurückgezogen hätte. Verstärkt setzt er sich ein für den Aufbau des geistlichen Rüstzentrums. Er versteht es, Menschen für die Sache Jesu zu gewinnen. Und nicht nur Jugendliche. Er hat viele Helfer, die Hand anlegen beim Aufbau dieser großen diakonischen Einrichtung in Krelingen. Jedes Jahr besuchen Tausende die Freizeiten und Seminare dort. Seit 1972 ergänzen Ausbildungsseminare für den Theologennachwuchs das Angebot. Zahlreichen Drogenabhängigen und Strafentlassenen ist in Krelingen geholfen worden. Viele haben dort einen Beruf erlernt und Halt gefunden im christlichen Glauben. Heinrich Kemmner hat mehr im Blick als nur Krelingen. Weltweit ist er als Redner gefragt. Oft ist er im deutschen Sprachraum als Evangelist und Redner unterwegs. Seine Frau Gretel bringt ihn mit dem Auto höchstpersönlich an die Einsatzorte. Kinder sind dem Ehepaar Kemmner versagt geblieben.
Wir sind aber die glücklichste Ehe, die man sich denken kann. Meine Frau sagt, du machst mir mehr Arbeit als 5 Kinder. Und das stimmt auch wohl, nicht? Sie ist mir Mutter, vielleicht mehr Mutter als Frau. Und sie hat mein Leben unendlich reich gemacht. Und es gibt keinen Tag, wo wir uns nicht dankbar jeden Morgen wieder begrüßen können. Sie hat es schwer mit mir. Ich bin ein eigenwilliger Mensch. Ich habe Ecken und Kanten, nicht? Auch hier im Werk. Ich bin mehr eine gewisse Sturheit. Ich kann auch als alter Oberinspektor auch mal ein bisschen laut werden, nicht? Und haben mich wiederholt korrigieren müssen in der Korrektur Gottes, nicht? Und sie hat mir auch, weil ich die Unart habe, immer die Hände in die Hosentasche zu stecken, wo manche sich ärgern, alle schwarzen Anzüge in die Taschen zugenäht, nicht? Aus Liebe. Und das ist die Korrektur durch meine Frau. Fährt mich überall durchs Land. Und wenn ich Nöte habe in der Seelsorge und mich im Bett wälze, dann kommt die Hand aus einem anderen Bett und sagt, wollen wir beten. Sie hat nie gefragt, ob wir Minister bei mir waren oder hochgestellte Persönlichkeiten, mit denen ich Freundschaft habe, nicht? Was haben die gesagt? Sondern das Große an ihr, sie trägt die seelsorgliche Not, die ich für andere schleppen muss. Manchmal sehr hart, besonders bei homosexuellen, lesbischen Frauen und so weiter. Zerbrochenen Ehen und vor allen Dingen Dinge, die in der Regierung eine Rolle spielen, wo die Diplomatie nicht manche ertragen können, wenn sie ihren Glauben durchretten wollen. Wo man auch sagen muss, nein zur Diplomatie. Nicht diese ganzen Dinge sind schwierig und werden immer komplizierter. Ich glaube, dass wir im Sog des Endes leben. Wie bei den Niagara-Fällen, wo man 5 Kilometer vorher ein Schild steht, wer hier weiterfährt, schwimmt oder rudert, ist verloren. Der Endsog, es löst sich alles auf. Oder wie mir jetzt ein Führer, der Mann sagte, Waffenschmidt, glaube ich, war es, die Welt wird jeden Tag unregierbarer. Und die Gemeinde Jesu rückt unmerklich, muss zusammenrücken, nicht? Denn der dämonische Sog des Endes wird stärker. Das Gefälle der die Versuchlichkeit, nicht? Es löst sich alles auf, nicht? Und wir müssen hindurch durch diese letzte Ecke. Und mit Jesus wissen wir, dass Jesus siegt. Wir glauben es gewiss. Und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesu dir. Denn alles wird vor dir sich beugen. Bis auch der letzte Feind muss schweigen. Ja, Jesus siegt.
Wenn im Krelinger Zentrum Drogenabhängige frei werden und Menschen sich zum Positiven ändern, dadurch, dass sie Christen werden, dann steckt mehr dahinter als menschliches Mühen. Die Erfolge liegen über dem Durchschnitt, das räumen selbst weltliche Stellen ein. Heinrich Kemner?
Aber es ist das ungeheuer Beglückende, dass 80% kann man sagen, ohne Übertreibung, gläubig werden an Christus und ihren Glauben leben und bleiben. Nicht? Das ist einmalig. Das sagt auch die weltliche Leitung. Auch das Landesarbeitsamt hat uns jetzt anerkannt als Zweckbetrieb hier, nicht? Und auch die Leute, die also links kommen, von links her kommen, erkennen uns heute, das ist das Erfreuliche, an. Und sagen, das ist doch einmalig, man muss die Erfolge, so denkt die Welt doch, hier sehen. Und die kann man nicht leugnen, nicht? Und die kommen ja vom Glauben her. Nur, dass wir den Glauben auch den Jungs, wenn sie kommen, es ist gleichgültig, ob sie Nihilisten sind, ob sie Kommunisten sind, ob sie homosexuell sind, da müssen wir natürlich aufpassen, nicht, dass wir nicht zu viel importieren von dämonischen Kräften, weil das dann wieder, und da haben wir's, da müssen wir aufpassen, was können wir verkraften und wo liegt die Grenze. Aber wir erleben die Wunder Gottes hier, nicht, und das Neue bricht sich Bahn. Und deshalb sind wir ein Zeichen der Hoffnung hier. Auch für die Kirche. Wir sind nicht Kirche, wir sind kritisch in der Kirche, nicht? Aber in der Verwaltungsstruktur, die muss jede, auch jede Freikirche haben, nicht? Und es ist uns im Grunde entscheidend ist, die Vertrauensfrage, die Gott im Kreuz Christi gestellt, willst du die Buße annehmen, die Gott für dich im Kreuz gebracht? Und willst du von dieser Buße Gottes leben? Ihr seid teuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche Gott gehören. Das ist Krillinger Musik. Nicht? Und hier, das ist Freude. Und wenn ich die Jungs sehe und höre jetzt auf den Tag, wo Hunderte hier waren und sie ihre Zeugnisse sind mir in Tränen gekommen, auch die Behörden. Und dann sage ich mir nach 90 Jahren, es hat sich gelohnt.
Dass Jesus sieht, weil er mich ausgemacht hat, wird die ganze Welt in alle. Glaubens kämpfen.